Das Schönste, was man daraus gewinnen kann, ist eigentlich das Dankeschön hinterher, nach dem Motto, das war eine ganz blöde Situation. Aber danke, dass du da warst und mich damit begleitet hast und mir eine Lösung gefunden hast.
Diese Worte stammen von meinem heutigen Gast Thomas Escherich. Vielleicht ein bisschen überraschend, wenn man weiß, dass er sie im Zusammenhang mit Trennungsgesprächen gesagt hat. Thomas war viele Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen im HR-Bereich tätig. Und zuletzt hat er Trennungsgespräche mit Führungskräften begleitet, also von Menschen, deren Position im Unternehmen weggefallen ist. Und dann kam eines Tages der Moment, wo er selbst auf der anderen Seite des Tisches saß. Wir sprechen heute über beide Perspektiven. Einmal, wie können Unternehmen Trennungen klar und gleichzeitig aber auch menschlich gestalten? Und auf der anderen Seite sprechen wir auch darüber, was es heißt, selbst davon betroffen zu sein. Moment noch, Überleben in der Arbeitswelt. Der Podcast über Arbeitszufriedenheit, wirksame Zusammenarbeit und Zwischenmenschliches. Jetzt begrüße ich ihn erstmal, den Thomas Escherich.
Ja, vielen Dank, liebe Simone. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, freut mich auch sehr, dass du da bist. Thomas, du warst ja Personalleiter bei Lufthansa Cargo, als wir uns kennengelernt haben. Und das auch noch in einer Zeit, die sehr gut zum heutigen Thema passt. Nämlich als das Unternehmen, das ich auch HR-seitig verantwortet habe, geschlossen wurde. War es für mich sehr wertvoll, dich damals als Personalleiter von Lufthansa Cargo an meiner Seite zu haben.
Ja, danke. Und leider ist diese Situation ja nicht die einzige in unserer Branche. Die ist ja sehr volatil. Ja. Und da gab es quasi in meinem ganzen Berufsleben immer wieder Abbauszenarien mit den verschiedensten Folgen. Und insofern haben wir da leider, muss man fast sagen, eine gewisse Expertise entwickelt.
Ja, und du warst nicht nur Führungskraft, sondern bist ja von Hause aus auch Jurist. Das heißt, du hast da eine ganz spezielle und sehr wichtige und wertvolle Perspektive auf das Thema. Jetzt ist das ja natürlich für Betroffene auch ein Reizthema, das, was man total verstehen kann, weil das natürlich eine große Veränderung mit sich bringt und es auch einen großen Unterschied macht, wie man mit den Betroffenen in der Phase umgeht. Welche Szenarien kann man sich denn so vorstellen? Wann sitze ich denn auf der anderen Seite? Wann hätte ich denn dir gegenüber gesessen auf der anderen Seite des Tisches?
Ja, in den meisten Fällen geht es weniger um Fälle, wo man Leistungsdefizite sieht als Unternehmen bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, also diese sogenannte Low Performance. In den allermeisten Fällen reden wir beim Trennungsmanagement von Fällen, wo es einfach Reorganisationen gibt und plötzlich jemand, der durchaus einen soliden Job gemacht hat in der Vergangenheit, über ist, weil es irgendwie nicht mehr passt in die Situation. Und das kommt zahlenmäßig sehr viel häufiger vor. Und ich glaube, das ist, da hat unser Konzern kein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Das ist generell so.
Ja.
Und das ist der Hauptfall. Und wie,
Das war ein gutes Stichwort. Du hast eben gesagt, durchaus jemand, der einen soliden Job gemacht hat. Aber wenn man da jetzt so, ich sag mal, 20, 30, 40, 50, manchmal hunderte Leute, wie du es ja auch schon begleitet hast an Projekten, da hat, da gibt es ja auch Unterschiede. Gibt es ja die Leute, da hat man dann gleich schon eine Idee, wie es weitergehen kann und manche, wo es auch etwas schwieriger wird.
Ja, bevor man zum eigentlichen Trennungsmanagement im engeren Sinne kommt und solche Gespräche führt, gibt es natürlich einen Vorlauf. Und wenn der Ausgangspunkt die Reorganisation ist, von der ich jetzt mal ausgehe als häufigen Fall, dann kündigt sich das natürlich schon Monate vorher an, dass da so ein Projekt entsteht und dann wird die Organisation sich verändern und dann beobachten wir als HR natürlich auch, was wird da passieren, welche Stellen wird es noch geben, welche auch nicht mehr. Mhm. Und eigentlich kann man dann so als HRler eine Dreiteilung machen. Mhm. Da gibt es Menschen, wo wir uns von Anfang an Sorgen machen, nach dem Motto, finden die wieder ihr Töpfchen, weil die vielleicht in einer Nische unterwegs waren die letzten Jahre, weil die sich lange nicht bewegt haben und man denen dann vielleicht auch zu Unrecht nicht zutraut, sozusagen die Veränderungen mitzubringen, die der neue Job oder die neue Organisation erfordert. Und auf der anderen Seite gibt es die, um die sich jeder reißt, die auf Talentlisten stehen. Und dann gibt es aber auch eine große Menge an Menschen. Wie gesagt, solider Job, auch Meriten in der Vergangenheit liegen möglicherweise ein bisschen länger zurück oder auch nicht, die dann in so einen Bewerbungsprozess gehen, weil im Rahmen einer Reorganisation werden Stellen ja oft auch ausgeschrieben. Und dann erlebt man halt auch als HRler manchmal Überraschungen, dass jemand unterkommt und andere eben nicht. Mhm. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, wie gehen wir denn jetzt mit diesem Menschen weiter vor?
Ja.
Und da kann ich sagen, aus HR, und das ist jetzt auch, glaube ich, wichtig für das Thema Trennungsmanagement, wir machen natürlich erstmal alle begleitenden Maßnahmen, um jemanden in eine Anschlussposition zu finden. Mhm. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir sozusagen keine Perspektive mehr sehen.
Ja.
Der ist bei manchen Menschen früher, aus oben genannten Gründen, bei manchen Menschen aber eben auch erst später, vielleicht Monate später. Dass dann so gut ist für den Betroffenen, in so einer Schwebesituation zu sein, ist noch ein ganz anderes Thema.
Ja.
Aber irgendwann kommt der Punkt. Und wichtig ist, dass das bei uns immer auch eine sehr bewusste Entscheidung ist, die wir bei uns im Leiterkreis, also der kleinen Runde innerhalb HR, bewusst treffen. Jetzt ist der Moment, wo wir sagen, so geht's nicht weiter. Wir müssen jetzt die Vertragslage auch mal der Realität anpassen. Die Stelle ist jetzt weg, auch möglicherweise schon seit ein paar Wochen. Es tut sich nichts und absehbar wird sich auch nichts tun. Wir müssen jetzt in Gespräche gehen und sozusagen daraus Konsequenzen herbeiführen. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die wir dann auch bei uns in der Organisation mit einer Übergabe verbunden haben an die Menschen, die das dann auch exklusiv machen, dieses Thema Trennungsmanagement. Und das habe ich in den letzten 2 Jahren projekthaft tatsächlich gemacht, nachdem ich vorher aus dem Tagesgeschäft als Personalleiter in verschiedenen Rollen die Themen begleitet habe.
Mhm. Und in der Zeit hast du ja vor allem das Trennungsmanagement von Führungskräften begleitet, richtig?
Richtig, genau.
Ja, und das ist ja so ein Thema, man kriegt es immer von außen mit, da gibt jemand da seinen Ausstand und da, man denkt so, hoch, jetzt, der geht schon. Und ja, aber niemand kriegt ja wirklich mit, was da so vorher passiert ist. Und deshalb mal die Frage, Thomas, also wie läuft so ein Trennungsprozess typischerweise ab?
Also wenn sozusagen die Vorgeschichte passiert ist und die Entscheidung getroffen ist, wir gehen jetzt in diesen Trennungsprozess rein, dann haben wir es so gehalten, das ist eine sehr wichtige Prämisse, dass wir erstmal ein starkes Alignment herstellen müssen mit dem Vorgesetzten.
Mhm.
Denn ganz evident wichtig für diesen Prozess ist, dass die Kommunikation absolut stringent ist und die Botschaften unmissverständlich.
Mhm.
Nichts ist tödlicher für so einen Prozess, als dass der eine Hü und der andere Hot sagt.
Ja.
Also das gut gemeinte von der Führungskraft, ach wird schon, du hast noch immer einen Job gefunden und du bist ja gar nicht so schlecht. Und das
klingt ein bisschen danach, als ob du da Erfahrung gesammelt hättest.
Ja, absolut, leider, ja. Und das war ja unser Learning, dass der allererste Schritt ein interner ist, sich nämlich mit der Führungskraft zu alignen und der klar zu machen, okay, wenn jetzt wir die gemeinsame Entscheidung treffen, für diese Person geht es nicht weiter, dann heißt das, wir verhandeln gerne und in Anführungszeichen lösen wir das Problem.
Ja.
Aber das heißt auch, wir erwarten dich in den Botschaften auch an Bord und wir sagen ganz klar, was auch deine Rolle als Vorgesetzter der betroffenen Führungskraft ist, hinsichtlich Kommunikation und Stringenz. Und man muss da schon sich klar darüber sein, wenn wir uns nicht einig werden, was wir Gott sei Dank in den allermeisten Fällen werden, dann ist die Konsequenz aber auch möglicherweise, dass wir in eine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung gehen. Sei es Richtung Exit, dass wir also eine Kündigung aussprechen, die das Arbeitsverhältnis komplett beendet. Oft aber auch Richtung Downgrade. Das heißt, dass man versucht, sich entweder zu einigen oder zu kündigen auf eine niedriger bewertete Stelle. Also auch die Einigung auf eine niedriger bewertete Stelle ist eine Option.
Ja, ja. Finde ich sehr spannend, weil das, was du hier ansprichst, also es hat ja Gründe, also die Führungskräfte von den Führungskräften, die sind ja auch nicht dumm, die wissen ja eigentlich, was sie zu tun hätten in dem Fall, aber es ist natürlich eine der schwersten Aufgaben, die man überhaupt hat.
Ja, weil man hat, das ist natürlich eine sehr belastende Situation, nicht nur für den oder die Betroffenen, selbstverständlich, sondern auch für den Vorgesetzten, der ja vorher seinen Mitarbeiter, seine Mitarbeiterin immer bestärkt hat in dem, was er tut und möglicherweise ja auch gar keinen validen Grund hat zu sagen, woran es denn jetzt scheitert. Es geht halt trotzdem irgendwie nicht weiter.
Ist halt nicht persönlich.
Ja,
ne?
Und das ist halt ein bisschen der große Widerspruch auch. Das eine ist, der eine große Widerspruch ist, die juristische Ausgangslage ist eine völlige Parallelwelt zu der betrieblichen Realität.
Ja.
Also wir haben juristisch seltenst Gründe, uns wirklich erfolgreich zu trennen. Und der andere große Widerspruch möchte ich es nicht nennen, aber die andere große Ambivalenz ist, der Prozess ist dann sehr durch Emotionen gesteuert, weil es geht natürlich ums Eingemachte für den Betroffenen.
Ja, total.
Ganz viele Selbstsicherheiten sind in Gefahr.
Ja.
Eine Lösung findet man aber nur auf der Faktenbasis.
Ja, ja.
Und das ist sozusagen die große Kunst des Trennungsmanagements, von der Emotion auf die Faktenbasis zu kommen und dann eine Lösung zu finden.
Ja.
Und sei es, dass die Betroffene die Faust in der Tasche hat, Die Emotionen müssen auch sein.
Die
dürfen auch sein, die müssen auch sein, die müssen auch raus. Und weil du gefragt hast, wie läuft das üblicherweise ab? Der erste Schritt ist, dass wir erstmal dann, wenn wir mit dem Betroffenen ins Erstgespräch gehen, zuhören und sagen, was ist denn deine Sicht jetzt auf die Situation? Mhm. Und wir dann unsere Rolle erklären und dann auch erklären, warum sitzt dir jetzt der Escherich und noch ein Kollege gegenüber oder Kollegin und welche Rolle haben wir und welches Ziel haben wir? Und da ganz versuchen, transparent zu sein.
Ja, da hast du mich jetzt schon zum ersten Mal überrascht. Finde ich gut, dass du sagst, ja, wir hören erstmal zu. Ja. Man stellt sich ja vor, derjenige sitzt da und da sitzen ihm 2, 3 Leute gegenüber und texten den dann voll.
So, Mappchen auf, so.
Genau, so stellt man sich das vor. Ja, ja. Und da erfahrt ihr dann auch Überraschendes, also wie die Lage sehen, ob die vielleicht auch schon Ideen haben oder wie es denen damit geht oder.
Ja, teilweise tatsächlich überraschend. Vor allem erfahren wir, was ist demjenigen denn schon gesagt worden. Ja, und dann tun sich vielleicht doch noch Lücken auf. Ja, ja. Ist da was anderes noch in Aussicht gestellt worden? Welches Feedback hat es da gegeben? Was wir dann im Nachgang vielleicht auch nochmal klären müssen und sozusagen übereinander legen müssen. Mhm. Aber vor allem ist es die Gelegenheit auszuspeichern für den Betroffenen und seine Heldengeschichten zu erzählen, zu sagen, sein Unverständnis zum Ausdruck zu bringen, seine Ärgernis und seine Angst auch, wie geht es denn jetzt weiter, wenn ich das Einkommen nicht mehr habe, weil ich habe ja Verpflichtungen und das geht ja sehr ans Eingemachte.
Ja, total.
Und das muss einen Platz haben, das muss auch erstmal raus, sonst steht es der Einigung auch im Wege, wenn das nicht besprochen ist.
Ja, absolut. Ja, super. Also ja, da habe ich jetzt schon 2 Sachen gehört, die sicher nicht jeder so erwarten würde, dass das so ist. Wer sitzt denn da so demjenigen gegenüber in so einem Gespräch?
Also wir machen in der Regel das so, dass wir sozusagen der Führungskraft aufgeben, pass mal auf, du wirst jetzt angesprochen werden von HR und dann kommen die Kollegen namentlich benannt auf dich zu und die führen dann ein Gespräch mit dir. Und dann sitzen wir als HR, aber zu zweit mit den Betroffenen in einem Raum. Mhm. Ich glaube, in manchen Fällen führen wir dieses erste Gespräch gemeinsam mit der Führungskraft und das ist auch der Plan, das in Zukunft häufiger zu tun, um einfach dieses Alignment auch sichtbar zu machen, dass wir uns nicht als Unternehmen gegeneinander ausspielen lassen, sondern dass wir mit einer Stimme sprechen. Also das ist jetzt durchaus geplant, das häufiger so zu machen, aber als Erstgespräch. Die eigentlichen Gespräche führen wir dann aber nur HR-seitig mit den Betroffenen. Ich glaube, das ist auch hilfreich, weil sozusagen die ganze Geschichte der Beziehung zwischen den Betroffenen und der Führungskraft dann vielleicht mal geparkt werden kann oder auch darüber gesprochen werden kann und darüber der Unmut geäußert werden kann und sich die Person dann auch ein Stück weit öffnen kann, wenn sie das will.
Ja.
Und wir führen das tatsächlich zu zweit, einfach weil 2 Menschen, wenn einer redet, kann der andere beobachten. Wir brauchen halt auch Informationen über, wie reagiert jemand auf so ein Gespräch.
Ja.
Und wir haben auch die Möglichkeit, dann sozusagen beide Seiten zu adressieren. Mhm. Nämlich einmal die emotionale und sozusagen da die Hand zu reichen, aber auch andererseits die grausamen Fakten, die jetzt sozusagen kommen. Mhm. Nämlich das sind die Optionen, die wir dir als Unternehmen jetzt anbieten können. Mhm. Hinsichtlich also ganz grob, du gehst ganz raus und wir helfen dir dabei. Oder du bist einverstanden mit einem Downgrade und wir helfen dir dabei. Das ist dann schon sehr faktenbasiert. Ja. Das alleine ausgesprochen ist dann ja auch wieder sozusagen eine riesige Wand für den Betroffenen.
Ja.
Und sozusagen, ich möchte nicht sagen, damit spielen zu können, das klingt total unangemessen, wäre es auch. Aber damit arbeiten zu können, dass beide Seiten die Fakten und die Emotionen einen Raum finden am Tisch, deshalb führen wir das zu zweit.
Ja.
Und wir können uns dann sozusagen ergänzen als HRler und die Bälle zuspielen und
ja, ich denke, das ist auch für den HRler nicht so leicht. Dann ist es auch gut, wenn man zu zweit ist.
Und es hat noch einen ganz praktischen Grund. Auch wir gehen mal in Urlaub oder werden mal krank.
Muss den
Fall
kennen.
Und so ein Prozess lebt davon, dass er stringent durchgeführt wird. Also, dass keine langen Pausen entstehen, dass wir uns regelmäßig wieder treffen und über den Sachstand reden. Und der Sachstand kann ja auch sein, dass der emotionale Stand sich mittlerweile geändert hat.
Mhm.
Und dann ist es gut, wenn jemand sehr tief auch in dem Thema ist und diese Gespräche dann auch fortführen kann und das nicht an einem hängt.
Hast du das mal erlebt, dass eine Führungskraft der Führungskraft blockiert hat, gesagt hat, ich mache da nicht mit? Gab's das?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht erlebt. Mhm. Das wäre dann ja gar nicht zu uns zum Case geworden, weil dann hätte diese Führungskraft ja die Lösung mhm. in der Organisation gefunden
mhm. ja.
und irgendwie eine Stelle geschaffen mhm. oder gebaut oder jemanden auf dieser Stelle gesehen und da mit seinen Kontakten, seinem Netzwerk dafür gesorgt, dass es die Lösung mhm. gibt. Dann wäre das ja gar nicht zu uns gekommen. Das passiert übrigens auch. Na, also das, ja. aber dann ist es nicht bei uns und deshalb erlebe ich das in dem Prozess nicht. Wenn es bei uns ist.
Es kommt zu euch, wenn die Führungskraft nicht mehr ja. weiter weiß oder es nicht alleine
wenn,
lösen kann.
Wenn klar ist, jetzt gibt's eben leider nur noch diese ja. Lösung mit ja. Exit oder Downgrade.
Ja. Mhm.
ja. Was ich erlebt habe, ist der umgekehrte Fall, dass die Führungskraft des Vorgesetzten sozusagen eine Entscheidung will und der Vorgesetzte selber gar nicht so auf dieser Linie ist und mhm. seinen Mitarbeiter, seine Mitarbeiterin anders einschätzt, die Chancen auch anders einschätzt und mhm. das eigentlich doof findet, dass er jetzt dann auch noch das Trennungsgespräch ja. führen muss. Das kommt durchaus schon mal vor.
Was man dann aber auch verstehen kann, ne? dass
klar.
es ihm schwerfällt. Genau, ja. aber da werden ja die Fakten mit der Zeit dann auch dafür sorgen, dass es dann auch irgendwann mit dem Boot ist.
Dafür ist das Alignment wichtig ja. zwischen allen Beteiligten, ja. weil wie gesagt, nichts ist törichter, in so eine Gespräche zu gehen. Und der Betroffene erhält unterschiedliche ja. Signale.
Ja.
Das ist auch, ich finde es auch unfair, weil es hindert ja dann den nächsten Schritt für einen selber sozusagen in die Lösung zu gehen.
Mhm.
Es gibt Naturelle, die sagen, ich sitze es einfach aus, schauen wir
ja.
mal, was passiert.
Manchmal
hat es sogar Erfolg, mhm. aber das ist auch eher seltener.
Ja.
Eher seltener der Fall.
Ja. ja, dann Thomas, lass uns doch mal einsteigen. Das ist sicher eins der Themen, die mich und auch unsere Zuhörer am neugierigsten machen. Wie reagieren denn die Betroffenen? Also was sind so typische Reaktionen, die du kennst? Wahrscheinlich wird es sehr unterschiedlich sein.
Die ganze Palette an Menschlichkeit kann das natürlich sein. Also sehr mhm. emotionale Gespräche, gerade mhm. in der ersten Phase, wo Leute wirklich total überrascht sind auch und mhm. gar nicht wissen, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen und mhm. total überfordert sind.
Mhm.
Aber auch sehr geschäftsmäßig wirkende Menschen, mhm. weil man kann ja nie dahinter gucken.
Ja.
Es gibt auch Menschen, die introvertiert sind und hinter einer guten Fassade stecken mhm. und so nach außen hin sehr kontrolliert neutral sind. Wir müssen immer als HRler uns bewusst sein, die Emotion ist immer da.
Ja.
Also auch wenn sie nicht gezeigt wird.
Ja.
Und das ist handlungsleitend tatsächlich für uns, damit umzugehen. Und daraus können ja dann auch wieder Rückschläge in dem Verhandlungsprozess erfolgen. Mhm. Weil wie du weißt, im Veränderungsmanagement gibt es ja mehrere Phasen.
Mhm.
Schock und Unglaube, langsame Beschäftigung damit.
Ja.
Und dann irgendwann findet man sich damit ab und findet seinen Weg. Und erst dann kriegt man ja eine Lösung hin, weil, mhm. da kommt jetzt der Jurist durch, ich will ja eine Vertragsänderung und Verträge, die gehen nur zweiseitig.
Ja.
Das heißt, jemand muss es wollen.
Ja.
Und das heißt, ich muss in dieser Phase der Veränderung in der letzten Phase sein. Und da mhm. kann es auch Rückschläge geben. Und dann
ja.
sagt irgendjemand wieder was Doofes und dann ist jemand wieder auf Zinne.
Ja.
Und man hat wieder 2 Wochen verloren.
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das mühsam ist. Aber jetzt macht mich wieder was ganz neugierig. Also du bist ja auf der einen Seite sehr klar, du weißt genau, was zu tun ist, du bist sehr klar darin, wie so ein Prozess läuft, worauf es ankommt. Und auf der anderen Seite höre ich aber auch immer wieder sehr viel Verständnis und auch sehr viel Zugewandtheit. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wenn jetzt jemand vor dir sitzt oder gesessen hat, der total emotional reagiert, vielleicht gab es auch schon Tränen, wie geht man damit um?
Also es ist natürlich, wenn es tatsächlich Tränen gibt, ist nicht der Moment jetzt zu sagen, ach, jetzt reden wir doch nochmal über den Vertrag, dann muss man die nächste Situation finden, also wenn das so extrem ist.
Mhm.
Aber wir lassen uns natürlich nicht davon abschrecken, dass jemand seine Emotionen zum Ausdruck bringt.
Mhm.
Ich sagte ja eingangs, deshalb sind wir auch zu zweit, um wirklich die Botschaften auch zu platzieren. Und das ist eine unangenehme Botschaft, zu sagen,
mhm.
nein, wir meinen das ernst. Und wir helfen dir sozusagen mit Geld, mit Konditionen aus dieser Nummer rauszukommen. Wir brauchen dich aber auch dazu,
mhm.
weil wir kriegen nur gemeinsam eine Lösung hin und immer wieder auch auf diese Faktenbasis zu kommen.
Mhm.
Und das gelingt aber manchmal besser, manchmal schlechter, so ist das nun mal.
Ja, das heißt, es könnte aber sein, dass wenn jetzt jemand total zusammenbricht emotional, dann würdet ihr dann das Gespräch aber einfach ein andermal fortführen.
Ja, ja. Also dass jemand also feuchte Augen habe ich schon gesehen, dass wirklich mhm. jemand wirklich Tränen hat und mhm. es gar nicht mehr weitergeht, habe ich zum Glück nicht gesehen.
Mhm.
wie es im Inneren aussieht, ist immer noch was anderes. Aber dass wir sozusagen in so einer Form ein Gespräch mal abbrechen mussten, hatten wir noch nicht. Aber wir spüren schon, was jetzt geht in der Situation und was auch nicht und was aussichtslos ist an Botschaft. Und deshalb ist es aber wichtig, auch zu sagen, du kannst jetzt emotional sein, aber in einer Woche oder in zwei reden wir wieder. Ja. Und diesem Prozess entweichst du jetzt leider nicht. Das ist Teil der grausamen Wahrheit.
Ist Teil der grausamen Wahrheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich arbeite jetzt ja auch in der Praxis für Psychotherapie, da gibt's das auch. Und ich habe gelernt, die Menschen können das tragen. Also wir müssen uns jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, die wichtigen Dinge einfach verkneifen, weil jemand weint. Also Leute sind stark genug, um mit der Situation klarzukommen.
Und jetzt bei Führungskräften sollte man auch nicht verallgemeinern, aber erlebe ich schon und sollte man auch eine größere Resilienz erwarten in solchen
einen
Situationen.
Einen anderen Anspruch an professionelles Auftreten, wollen wir es mal so nennen.
Ja, genau. Ja. Es ist immer ein anderer Schnack, wenn man selber betroffen ist. Da wundert man sich manchmal auch dann, aber die wirklich weinenden Menschen, die habe ich als Personalleiter leider auch erlebt in meinem Berufsleben, aber eher auf einem anderen Level.
Ja. Wenn du jetzt, also ich meine, du hast ja dann diese ganzen Reaktionen mitbekommen und was hältst du denn für die Hauptgründe? Also Leute verlieren ja dabei was und es ist jetzt eben nicht nur der Job. Im Zweifel, manche verlieren den Job mit dem Einkommen, manche verlieren eben nur die Position, dann gibt es ein Downgrade. Es gibt ja viele Dinge, die die Menschen verlieren. Was würdest du sagen, was sind so die Verluste, die den Menschen die Tränen in die Augen treiben?
Ich weiß nicht, ob das in erster Linie die Verluste sind oder auch die Unsicherheit, die jetzt entsteht. Und die sozusagen, wenn man eine Karriere gemacht hat und ein gewisses Level erreicht hat und damit auch Erfolge gefeiert hat, plötzlich gesagt zu bekommen, jetzt geht's nicht weiter oder jetzt geht's sogar raus oder runter. Ich glaube, das ist eine große Enttäuschung in vielen Fällen auch. Mhm. Und manche sind auch dann überrascht. Wir kommen ja nachher drauf, ich habe so viel gesehen als Personalleiter, ich war nie so naiv zu glauben, dass es mir selber nicht auch mal passieren könnte. Und ich glaube, man ist klug beraten, auch als jeder Mitarbeiter, diese Option in meinem Hinterkopf zu haben, weil statistisch ist dieser Fall halt sehr viel häufiger als der Low-Performance-Fall, an dem man ja selber auch einen Anteil haben kann oder sein Schicksal gestalten kann, da aber eben nicht.
Ja.
Und der kommt viel häufiger vor und sich da sozusagen eine geistige Unabhängigkeit zu bewahren. Ich habe da einen Job, der hat viel Verantwortung, der macht mir auch viel Spaß. Ich bringe mich auch gerade als Führungskraft über die Maßen ein, kriege dafür aber auch gute Konditionen. Aber das ist nicht mein ganzes Leben, sondern mich macht noch mehr aus und die Balance muss trotzdem stimmen.
Ja.
Ich glaube, das hilft dann schon auch prophylaktisch, obwohl man noch gar nicht in so einem Prozess ist oder vielleicht auch nie reinkommt, wenn man dann da reinkommt, damit umzugehen.
Ja, so eine Art von innerer Exposition schadet da nichts. Plus, man kann ja dann auch schon mal bestimmte Optionen, die man gar nicht verfolgt, trotzdem für sich ins Auge fassen auch. Was ich immer empfehle, ist zum Beispiel das Thema Netzwerk. Wie viele Führungskräfte ich im Coaching habe, die sich gerne von sich aus verändern wollen und die dann aber sagen, ja, Netzwerk habe ich keins, das habe ich nicht gepflegt. Und das trägt in den Zeiten ja auch. Gerade dann, wenn ich, ja, die haben ja Zeit, die zu mir kommen, haben Zeit, die können sagen, okay, ich schaue mir jetzt an, was habe ich für Optionen. Aber wenn die Reorganisation kommt und die Stelle ist weg, habe ich die Zeit nicht.
Übrigens nicht nur für die persönliche Stabilität als Netzwerk, wo man sozusagen freundschaftlichen, Anführungszeichen, Rat bekommt, sondern auch um eine Stelle überhaupt zu finden.
Um eine Stelle zu finden.
Ja, es gibt immer wieder Fälle, wo jemand jahrelang in einer kleineren Konzerngesellschaft ist, kein Netzwerk in die anderen Gesellschaften hat oder sich nicht bewegt hat. Und dann sind die Optionen plötzlich rar.
Ja.
Und das kann man jetzt der Person auch nicht vorwerfen. Und der hat einen guten Job da gemacht und war auch happy und alles gut.
Ja.
Aber rein faktisch ist das sozusagen an dieser Ecke dann eine Gefahr.
Ja, das ist das Thema Sichtbarkeit.
Ja,
ich erlebe es als Selbstständige, wie wichtig das ist. Und da sollte man auch nicht so große Hemmungen haben. Zumindest, man muss ja keine Hundertschaften da pflegen, aber so ein paar Menschen auch aus anderen Konzerngesellschaften, das hilft da doch schon sehr. Und wenn es nicht direkt derjenige ist, der mich dann einstellt, aber der kennt jemand. Und das ist für mich mit einer der wichtigsten Empfehlungen überhaupt. Und auch gucken, in welchem Berufsfeld bin ich überhaupt.
Ja.
Wie wahrscheinlich ist es, dass es das morgen noch braucht?
Richtig.
Ja, oder auch die Branche oder das Thema, was ich da verantworte.
Ein Punkt ging mir eben noch durch den Kopf, weil ich dachte, ja, diese geistige Unabhängigkeit, die finanzielle ist natürlich auch immer eine unterschiedliche Ausgangslage. Ja. Das darf man auch nicht kleinreden. Ja. Je nach Lebensphase ist man ja auch anders vielleicht auf das regelmäßige Einkommen angewiesen, mit Kindern, die studieren, im Haus, was abbezahlt werden muss, als in einer anderen Lebensphase. Ja. Und das darf man natürlich auch nicht verkennen. Also ich will ja auch nichts schönreden. Das sind ganz harte wirtschaftliche Ängste, die dann auch entstehen und auch zu Recht. Oder wir hatten einen Fall, da hat jemand gerade eine Trennung, ist in der Trennung, also in der privaten, und dadurch schon emotional belastet und weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann kommt das noch oben drauf, dann wird es echt schwierig.
Ja.
Also weil dann, gut, das haben wir auch eine Lösung gefunden. Aber
wie die offene Wunde, wo das Salz dann reingestreut wird, aber massenweise Salz reingestreut wird. Ja, kann ich mir vorstellen. Und das geht natürlich, lässt dann auch nicht total kalt, ne, wenn man das hört.
Ja, natürlich. Das beschäftigt einen auch. Trotzdem haben wir einen Auftrag und einen Job und müssen versuchen, das professionell zu lösen. Und das gelingt uns in der Regel auch.
Ja. Jetzt nochmal, jetzt schwenkt man nochmal ein bisschen den Blickwinkel. Und zwar, welche Fehler machen Unternehmen aus deiner Sicht am häufigsten bei solchen Prozessen?
Ja, der eine, den habe ich schon angesprochen, die sozusagen variierende Kommunikation.
Ja.
Und die kann sein, in einem Moment, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Signale senden. Das versuchen wir eben einzufangen. Mhm. Das kann aber natürlich auch über die Zeit entstehen, weil dann plötzlich doch wieder sich irgendeine Veränderung auftut und die Hoffnung entsteht, ach, da könnte ich mich ja auch noch bewerben oder da ist eine Option. Oder jemand sagt, da entsteht eine Option. Mhm. Das ist sozusagen, wenn man die Entscheidung trifft, wir trennen uns von diesem Mitarbeiter nach draußen oder nach unten. Um es so krass zu sagen, dann sollte diese Entscheidung auch gefällt sein. Wenn man sie ändert, auch gut möglich, aber dann lass uns bitte in Ruhe, Fachbereich. Dann sind wir jetzt raus als HR, dann ist jetzt die Entscheidung getroffen, wir verfolgen den Fall nicht weiter. Mhm. Aber dieses gepflegte sowohl als auch halte ich nicht für zielführend. Ja. Also das ist der eine Fehler und der andere Fehler, weiß ich nicht, ob man das Fehler nennen kann, aber dann gibt es so eine Vorstellung, gerade bei Top-Führungskräften, ich gebe das Problem jetzt bei HR ab und dann ist es gelöst und nach 4 Wochen, der ist immer noch da.
Ja.
Das ist halt ein Zeitthema und je nachdem, wie jemand disponiert ist und wie jemand verhandelt oder wie die Ausgangslage ist oder die emotionale Ausgangslage, dauert so ein Prozess halt. Also, dass jemand innerhalb von 2 Wochen rausgeht, hatten wir auch.
Mhm.
Aber sollte man eben in der Planung nicht von ausgehen.
Hatten wir damals auch. Es gab Fälle, da war man total erstaunt. Plötzlich hat derjenige auch selber vielleicht eine Lösung gefunden.
Ja.
Ja, und andere, wo man gedacht hat, das ist gar kein Problem, hat es länger gedauert.
Ja.
Das ist einfach so. Jetzt warst du ja in unterschiedlichen Konzernbereichen mit dem Thema vertraut. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt die Unternehmenskultur dabei?
Ach, ich würde das Thema gar nicht so an der Unternehmenskultur festmachen, sondern meine Erfahrung ist, das hängt sehr an den handelnden Personen.
Mhm.
Die sind natürlich auch durch eine Kultur determiniert, ist ja klar. Aber wir sind da in einem Bereich, wo wirklich Nuancen in der Kommunikation oder im Handeln es ausmachen.
Mhm.
Und das hängt sehr stark von der einzelnen Führungskraft ab, meiner Erfahrung. Mhm. Ob wir dann auch zum Erfolg kommen, ob wir dann einen Push kriegen oder eben nicht.
Mhm.
Und es hängt sehr stark individuell von der Ausgangslage des Betroffenen ab, was er sozusagen emotional in der Lage ist zu entscheiden oder inhaltlich in der Lage ist zu entscheiden, welche Handlungsspielräume hat er, siehe oben, welche Verpflichtungen habe ich. Also das ist sehr individuell.
Ja, also zum Thema Kultur nochmal, man hört es ja manchmal von anderen Unternehmen. Also ich habe die Lufthansa, wo ich ja auch sehr lange war, schon als, wirklich sehr fair und auch sehr verantwortungsvoll im Umgang mit den Mitarbeitern in den Situationen erlebt, überwiegend, das, was man halt so mitbekommen hat. Und dann höre ich aber manchmal von anderen Unternehmen, wo relativ, ich würde sogar das Wort brutal verwenden, mit Menschen umgegangen wird, die man nicht mehr haben will oder die ja über sind nach einer Reorganisation. Und da sehe ich schon Unterschiede.
Ja, da ich jetzt nur in dem Lufthansa-Konzern unterwegs war, hört man das auch allenthalben.
Mhm.
Ja, und ich kann jetzt nur für das sprechen, was ich erlebt habe in meinem Berufsleben. In der Tat, die Fairness ist für uns ein Punkt, den wir uns auch vornehmen als Verhandlungsteam. Mhm. Dazu gehört auch, dass wir die Leute nicht veräppeln, mhm, in dem, was wir sagen, ja, dass wir transparent sind, aber dann auch die Konsequenzen eben spürbar machen. Das, mhm, vergessen dann eben auch manche. Ja. Ich kann sagen, in den letzten Jahren, was Führungskräfte angeht, hatte das auch Erfolg, ja, überwiegend, weil wir haben fast ausschließlich Lösungen gefunden.
Ich denke auch, das müssen wir jetzt mal untersuchen, müssen wir mal eine Studie machen, aber ich bin absolut überzeugt davon, dass das auch wirtschaftlich das klügste Vorgehen ist. Weil aus dem brutalen Vorgehen, da gibt es Kollateralschäden und auch die Schäden, die du hinterlässt bei denen, die bleiben.
Und es gibt ja noch einen anderen Punkt. Wenn wir verhandeln mit den Betroffenen, wir sind der letzte seriöse Anknüpfungspunkt in der Organisation.
Absolut.
Und wir bestimmen die Erzählung über ein langes möglicherweise Berufsleben, ja, bei dem Arbeitgeber mit, ja, und sind damit natürlich auch mit der betroffenen Führungskraft vielfältiger, ja, diese Erzählung. Und das schönste Kompliment, jetzt kann man sich ja sowieso fragen, wieso macht man diesen Job und dann auch noch exklusiv. Ja. Aber das Schönste, was man daraus gewinnen kann, ist eigentlich das Dankeschön hinterher nach dem Motto, das war eine ganz blöde Situation. Mhm. Hätte ich mir auch nie geträumt, dass ich in diese gerate. Aber danke, dass du da warst und mich damit begleitet hast und wir eine Lösung gefunden haben. Ja. Und das ist eigentlich unser Ziel. Und dann haben wir eigentlich auch alles richtig gemacht.
Ja. Ah, sehr schön. Das berührt mich jetzt regelrecht. Und weil ich glaube auch, ich habe auch immer wieder Fälle in Coachings, wo Menschen, die zurückgeblieben sind, also die bleiben durften, und wo es so brutal mit den Leuten umgegangen wurde, dass es mit denen was gemacht hat. Mhm. Also die haben dann Angst um ihre Stelle, die mögen ihre eigenen Vorgesetzten überhaupt nicht mehr. Vielleicht, weil die das gemacht haben oder weil die dadurch nach oben gespult wurden. Und das kann für ein Unternehmen einfach wirtschaftlich kein Vorteil sein, das so zu machen. Also insofern finde ich das auch die bessere Vorgehensweise aus jeder Perspektive, die ich auf das Thema sehe aktuell. Auch wenn das aufwendiger ist. Es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, das kostet mehr Manpower, aber die Folgekosten sind viel, viel geringer.
Es kostet natürlich auch Manpower, sich projekthaft exklusiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja. Und das setzen wir natürlich auch nur auf, wenn eine Reorganisation wieder ansteht und wir eine Welle zu erwarten haben. Ja. Aber da hat es sich tatsächlich bewährt, weil ich weiß es ja selber aus dem Tagesgeschäft. Neben dem Tagesgeschäft und dem vollen Terminkalender kannst du dich nicht mit der Seriosität auf so ein Gespräch vorbereiten. Ja. Es gab Gespräche, da habe ich wirklich mir stundenlang Gedanken gemacht, wie spreche ich diese Person an, was sage ich auch nicht, wie antworte ich, wenn der damit kommt.
Ja.
Natürlich gewinnt man da auch eine Routine und sozusagen eine Schlagfertigkeit, aber da muss man sich schon sehr Gedanken machen, weil da kommt es schon auf Millimeter an, wie man den Draht findet, weil man will ja diese verdammte Emotion überwinden.
Mhm. Mhm. Thomas, wenn ich dich so höre, dann kommt mir das so vor, als ob für dich das Thema Klarheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch das Thema Würde der Betroffenen eine sehr große Rolle spielt.
Ja, schon, kann man sagen.
Mhm.
Ja.
Das heißt, es war auch immer ein Ziel für dich, dass die Menschen da so gesichtswahrend wie möglich aus der Situation rausgekommen sind oder durch die Situation mit dir gemeinsam durchgehen konnten.
Ja, wenn so eine Situation auftritt, jemand ist ja sowieso schon am Boden, warum soll ich denn da noch drauf treten?
Ja.
Also, weiß ich nicht, das ist aber auch nicht mal naturell. Nee. Das mögen andere anders sehen und haben damit vielleicht auch Erfolg mit anderen Konsequenzen. Wir haben das bisher so gehandhabt, also da war ich auch nicht immer der Einzige, wir sind ja ein Mini-Team und haben da die gleiche Einstellung zu und Haltung zu.
Ja, ja, Wahnsinn. Dann, ihr werdet drauf gewartet haben. Ich habe es am Anfang angekündigt. Thomas hat jetzt sehr viele Einblicke, schon mal vielen Dank dafür, von der einen Seite des Tisches gegeben, woran man überhaupt bei so Prozessen denkt. Das ist ja sicher auch den meisten nicht bewusst. Und jetzt hast du auf der anderen Seite gesessen und hast dich ja auch bereit erklärt, heute darüber zu sprechen.
Mhm.
Thomas, dann direkt die Frage. Wie war das denn für dich?
Die andere Seite war, mir wurde auch nahegelegt, sozusagen den Job zu räumen. Mhm. Und in der Tat, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, der Fakt an sich, dass das passieren kann, der hat mich überhaupt nicht belastet, weil damit war ich schon jahrelang klar. Ich finde das naiv und gerade als Personalleiter, wenn man das fast täglich sieht, was passiert.
Wenn man denkt, es trifft einen nicht.
Das wäre naiv, das zu glauben. Was mich tatsächlich geärgert hat, war die Art und Weise, weil das sehr schnell und überraschend war. Mhm. Wenige Tage vor der Verkündung der neuen Organisation, wo es eine Stelle gab, auf die man mir eigentlich vorher signalisiert hat, das ist genau die. Mhm. Das hat mich geärgert. Und da war ich dann auch emotional. Ja. Aber ungefähr 12 Stunden.
Das ist aber...
Eine wütende Nacht. Mhm. Und dann habe ich aber sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung gesagt, das hilft ja jetzt nicht. Und wo ist jetzt die Chance? Und habe eine Lösung entwickelt. Und da gab es verschiedene günstige Parameter, die mir zu der Lösung verholfen haben. Mhm. Das eine ist mein Alter, was sozusagen schon die Nähe eines Altersmodells nahelegte. Das zweite war eben das Projekt, das ich dann auch übernommen habe, dass es einfach als Aufgabe gab und was bisher nicht besetzt war, wo jeder happy war, dass ich dann gesagt habe, okay, ich würde es machen. Mhm. Und das Dritte war natürlich, dass ich alle Konditionen kannte, die man in solchen Fällen gibt und sozusagen nicht lange verhandeln musste ausloten musste, geht da noch mehr oder geht da nicht mehr. Und dann habe ich sofort was auf den Tisch gelegt, was einigungsfähig ist für beide Seiten. Mhm. Und das hat dann geholfen. Und das war außergewöhnlich. Freitags abends, wie gesagt, schlimmer Abend. Samstag habe ich mich hingesetzt. Sonntag bin ich mit meiner Chefin durch den Wald spazieren gegangen, habe ihr den Vorschlag gemacht. Und Dienstag haben wir vom Team gestanden und gesagt, ach so, übrigens ist es alles ganz anders. Ich habe mich entschieden, was mir auch ganz wichtig war, dass es meine Entscheidung war, von meinem Führungsjob zu lassen, jetzt noch eine Zeit lang dieses Projekt zu machen und dann in ein Altersmodell zu gehen. Und da war ich sozusagen im Lead. Das hat mir unheimlich Stärke gegeben, weil mir hat man zwar signalisiert, es findet sich eine andere schöne Stelle auf dieser Leitungsebene, aber da ich jetzt auch lang genug in der Organisation bin, wusste ich, das kann ein zäher Prozess sein und ich wollte nicht wie Gammelfleisch über dem Zaun hängen und dann irgendwie, dann sagt man dir, ach guck mal, das ist doch schön und du musst dann sagen, ja, Chaka, wollte ich schon immer und das Team sagt, oh, da kommt der Versorgungswein, da hatte ich keine Lust drauf und ich habe dann, für mich einen Deal gemacht, wo ich hinterher sage, was Besseres hätte mir gar nicht passieren können. Und das ist ja auch der Punkt, auf den sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen. In jeder so einer Veränderung steckt ja eine Chance. Also auch, wenn jemand diese Parameter, die sich nicht jetzt zu eigen machen kann, dieses Wissen darüber und die Nähe zum Alter, aber es gibt andere Dinge, die das hervorbringen kann. Der Arbeitsmarkt ist gar nicht so schlimm. Wir kriegen Berichte von Leuten, wo wir noch Kontakt haben, die sind jetzt vielleicht sogar glücklicher, weil sie ihren Job anders machen, weil sie einen anderen Job haben. Ja. Und vielleicht auch dank eines Coachings, einer Standortbestimmung. Ja. Die kann man übrigens auch machen, bevor man in so eine Krise gerät.
Ja, sollte man auch. Sollte man auch regelmäßig updaten, ganz wichtig.
Und dann das als Chance sieht, einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Ja. Wir haben Menschen gesehen, die haben eine Karriere hingelegt, die hätten sie bei Lufthansa nie im Leben gemacht. Die waren da irgendwie in einer Nische drin, die hat man woanders nicht gesehen.
Ja.
Und die sind jetzt woanders durchgestartet.
Ja, die Fälle kenne ich auch. Ja.
Also die Fälle gibt es auch. Das ist jetzt alles Wohlfeil für den, der als Betroffener in der Situation ist. Mhm. Die Emotion ist da, wo sie ist. Ja. Aber diese Situation gibt es, das kann vielleicht auch Mut machen.
Ich denke, bei dir, du hast ja diese Veränderung wirklich im Zeitraffer verarbeitet. Das waren ja 3 Tage, dann stand alles und am 4. Tag wurde es schon vor der Mannschaft verkündet. Mhm. Ich denke, da hast du einen Prozess in einer Geschwindigkeit durchgemacht, der in der Regel Wochen bis Monate dauert. Ja? Da hat dir natürlich wahrscheinlich geholfen, dass du dich vorher mit dem Thema auseinandergesetzt hast.
Hat es, ja. Vielleicht war es unterbewusst auch endlich die Chance, was zu ändern, was ich mich vorher selber nicht getraut habe oder zugetraut habe. Möglich.
Ja, wo es bequemer gewesen ist, so zu bleiben, wie es war.
Ja. Ich meine, wir haben viel geändert. Es war eine klassische Reorganisation. Ich habe mich wirklich gefreut auf die neue Aufgabe, weil ich dachte, da kann man jetzt wirklich nochmal was rausholen und was reißen und nochmal, das wird Spaß machen in dem Setting. Also ich habe mich da wirklich rein herzens drauf beworben, aber als dann klar war, wir sehen dich da eher nicht, Dann habe ich halt für mich den Schalter umgelegt und sage, ja gut, dann mache ich jetzt mein Ding da draus. Aber ich lasse mich nicht umtopfen. Ich entscheide jetzt, was ich will.
Ja. Ja, das ist
das war, glaube ich, eine große Überraschung für die Beteiligten. Und deshalb habe ich das vielleicht auch ein bisschen überrumpelt. Dem Lösungsvorschlag, den ich machen konnte, Gott sei Dank.
Ja, du kamst dann mit dem, worauf man ja hofft eigentlich, wenn man so in so einen Prozess einsteigt, nämlich schon mit der Lösung.
Ja. Und vielleicht ist es ein Boomer-Ding, aber ich fand schon, als Personalleiter für Oberführungskräfte muss man auch eine Lösung für so eine Situation in eigener Sache beibringen. Da kann man sich die Arme verschränken und sagen, ja jetzt macht mal.
Ich
hätte es gemacht, wenn die der Lösung nicht zugestimmt haben. Dann wäre es fies geworden.
Ja. Ich denke aber auch, dass nicht jeder Personaler, nur weil er es weiß, wenn er dann betroffen ist, das einfach mal so aus dem Hut zaubert. Das ist schon auf jeden Fall beeindruckend. Wenn du dir jetzt diesen Prozess, jetzt hast du ja schon ein bisschen Hoffnung gemacht, auch für die Betroffenen, aber jetzt hast du ihn selber durchlebt, hat das nochmal deine Perspektive darauf geändert?
Insofern, als ich ja die Emotionen selber gespürt habe und sozusagen dann auch selber erleben konnte, ja, das ist so. Und in diesem Moment kannst du es auch nicht überwinden. Du bist dann einfach drin.
Ja.
Und das ist dann auch ein Prozess, den musst du einfach durchmachen. Der gehört dazu.
Ja.
Und deshalb habe ich den dann auch später immer den Menschen zugebilligt, die uns gegenüber saßen.
Mhm. Ne,
weil du kommst da
nicht durch die Wand. Du hast ja danach noch einige Gespräche geführt.
Du kommst da eh nicht durch die Wand. Da ging es ja eigentlich jetzt los.
Ja.
Also mit dieser Art. Also die gab es schon vorher aus meiner sozusagen Linienrolle. Aber professionell in großem Stil, wenn man das so sagen darf, habe ich das ja erst hinterher gemacht.
Ja, das ist ja auch ein Konstrukt, das ist ja Wahnsinn. Und das kann auch manchmal genau das Richtige sein, dass jemand, der selber was erlebt hat, dann genau das machen soll oder darf.
Ich fand mich jedenfalls authentischer in diesem Prozess als ob das andere so erlebt haben, weiß ich nicht.
Ja, hat es dir das dann schwerer gemacht oder war dann der alte Muskel noch der gute trainierte Muskel der Professionalität genauso wie vorher?
Nee, es hat mir nicht schwerer gemacht. Mhm. Tatsächlich nicht. Nee. Mhm. Nee. Es hat mir mehr Sicherheit gegeben in dem Toolset und dass es eben auch eine Lösung geben kann.
Ja.
Und verdammt nochmal, wenn ich eine finde, dann wirst du es doch wohl auch schaffen.
Ja, sehr schön. Ja. Thomas, was würdest du denn Betroffenen raten, wenn sie wissen, hier steht so ein Gespräch an?
Ja, so leicht gesagt, schwer getan, Nerven bewahren, die Signale sozusagen hören und sich vor allem sein Netzwerk nutzen aus Freunden, die mit dem Arbeitgeber nichts zu tun haben, die einen bestärken können, die vielleicht auch schon was erlebt haben, was man gar nicht weiß und die Rat geben können.
Ja.
Wenn es in dem Unternehmen Sprecherausschuss gibt, das ist auch eine Anlaufstelle.
Ja.
Weil die Kollegen, die wissen ja, die können das auch nochmal einordnen und auch nochmal sagen, ja, das kennen wir schon, da bist du nicht der Einzige. Ich glaube, das ist auch immer eine ganz wichtige Botschaft, dass man da sozusagen nicht der Einzige ist, dem dann sowas widerfährt.
Man darf dann auch die Scham überwinden und Leuten erzählen. Das ist wirklich total nachvollziehbar, wenn das auch Scham auslöst.
Ja.
Aber das ist einer der größten, aus meiner Perspektive als Coach, eine der gefährlichsten Hürden, wenn man das stehen lässt und nicht überwindet.
Ne? Ja. Und es geht dahin, bis hin, wenn man sozusagen sich völlig überfordert fühlt, sich auch professionelle Hilfe und Rat zu holen.
Ja.
Auch da kann der Sprecherausschuss Ansprechpartner nennen.
Mhm.
Und ich gehe sogar so weit, einen Rechtsanwalt sozusagen zu beauftragen, weil es geht um das Arbeitsverhältnis.
Ja.
Und auch wenn ich eben gesagt habe, die juristische Realität und die betriebliche Realität sind zwei völlig unterschiedliche Welten.
Mhm.
Erfahrene Arbeitsrechtsanwälte kennen das Thema natürlich auch und können dann auch nochmal erklären, was der eine Weg, nämlich der des gerichtlichen Streits, bedeutet und was der an Erfolgen bringt oder nicht und was der andere Weg vielleicht auch bringt an Risiken und Chancen. Und deshalb sind erfahrene Rechtsanwälte auch meistens sehr hilfreich und wir haben gar nichts dagegen, wenn einer einen Anwalt einschaltet, weil wir dann sehr schnell auf der Sachebene sind.
Ja.
Und der Anwalt als Vertreter, als Interessenvertreter seines Mandanten dann natürlich auch das Interesse vertritt. Und wenn das Mandat so ist, ich will meinen Arbeitsplatz auf jeden Fall erhalten, dann ist das Mandat so.
Mhm.
Aber auch dann wird man ja irgendeine Lösung verhandeln müssen.
Ja. Und ich unterstreiche das auch nochmal, dass man den Betriebsrat oder Sprecherausschuss oder wer auch immer für die betroffene Mitarbeitergruppe jetzt zuständig ist, tatsächlich auch nach Anwälten fragt, weil natürlich ist in dem Fall auch der Anwalt, der das Unternehmen gut kennt, von immensem Vorteil.
Tatsächlich, weil die Kollegen wissen, was bei einem Unternehmen geht und was nicht.
Die wissen
genau. Möglicherweise schon Ähnliches verhandelt.
Ja.
Und die wissen deshalb auch, was bei manchen Unternehmen eben personalpolitisch ein No-Go ist.
Ja.
Es gibt eben bestimmte Forderungen, wo das Unternehmen sagt, die können wir nicht erfüllen.
Ja.
Vielleicht auf einem anderen Weg, materiell, und wir nennen das Kind anders.
Ja.
Und es hilft unglaublich, wenn man das nicht jedes Mal neu sich erarbeiten muss.
Ja.
Sondern mit einem Anwalt, der jemanden schon mal begleitet hat, dann sozusagen
der auch die Beteiligten auf der anderen Seite kennt. Ne?
Das wird dann nicht weniger hart. Also nicht, dass das hier
im Gegenteil,
das Licht gerät, das ist ein Kompagnon des Unternehmers. Also nicht. Das ist nicht weniger hart, die Verhandlung, weil im Lead ist immer noch der Mandant, der nachher sagt, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Aber es hilft zu versachlichen und dann zu einer Lösung zu kommen.
Ja. Wir haben es ja noch gar nicht erwähnt, aber du bist ja jetzt schon seit 16, heute haben wir den 16. Juni, seit zwei Wochen bist du aus dem Unternehmen raus.
Richtig, Teil meines Deals.
Du bist jetzt frei.
Genau.
Was hast du dir vorgenommen?
Ja, ich hatte ja sozusagen ein bisschen länger Zeit, mir Gedanken darüber zu machen jetzt und mich an die Situation zu gewöhnen. Und tatsächlich werde ich mich jetzt nicht verdingen in einem anderen Unternehmen oder Großunternehmen in die nächsten Strukturen. Ich habe für mich erstmal entschieden, dass ich von den Problemen anderer Leute genug habe und mich um meine eigenen Themen kümmern, die eher im Freizeitbereich liegen. Tatsächlich werde ich das jetzt erstmal genießen. Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwie nochmal tätig werde, aber das Setup wird ein grundsätzlich anderes dann sein. Auf jeden Fall mit mehr Zeit für mich.
Ja.
Weil wenn man zurückblickt, viele Jahre sind ja verflogen, wo man Stunden um Stunden um Stunden für die Arbeit investiert hat, abends nur noch platt auf der Couch lag. Und ich werde es jetzt erstmal genießen, dass das nicht so ist.
Ja, das klingt gut. Du wirkst auch total energievoll, eben als du schon hier reingekommen bist. Habe ich gesehen, dir geht's richtig gut.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Nachricht. Das kann auch einem richtig gut gehen, wenn es dann soweit ist. Wir unterhalten uns in ein paar Monaten nochmal und dann bin ich gespannt, ob du erzählst, ob dir was fehlt.
Ja, gerne.
Ja, gibt es vielleicht noch abschließend einen Satz, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Oder auch zwei oder drei?
Vielleicht so eine Schlussformel. Ich würde sagen, so ein Prozess ist oft ungerecht, aber genauso oft richtig für das Unternehmen. Und das zeigt auch nochmal, es geht nicht persönlich um dich als Betroffenen, dass jemand dich klein machen will, sondern es geht um den Unternehmenszweck. Und gerade wenn du Führungskraft bist, sollte man ja erwarten können, dass man das reflektieren kann und verinnerlicht hat und daraus seine Konsequenzen zieht. Und das verhindert trotzdem nicht die Emotionen. Aber jetzt rede ich schon wieder mehr als so ein Schlusssatz. Aber wir haben bei Top-Führungskräften sehr aufgeräumte Menschen erlebt, die sofort in den Verhandlungsmodus aufs Maximum gegangen sind, aber gewusst haben, es wird dir nicht weitergehen. Und jetzt hole ich das Maximum raus, sehr, sehr professionell auch. Und andere, die tatsächlich monatelang in so einer Spirale aus Enttäuschung verfangen waren.
Auch. Das
ist
man eben
super unterschiedlich. Und das ist auch bei Top-Führungskräften so, da darf sich keiner von freireden. Es ist letzten Endes auch menschlich. Genau. Und deshalb nochmal, es ist oft ungerecht. Also ich kann dem dann auch beipflichten bei den Heldengeschichten oder was passiert ist und finde oft, was Betroffene erzählen, selber scheiße. Aber es ist jetzt so der Fakt und jetzt lass uns nach vorne gucken und damit umgehen. Was machen wir jetzt daraus?
Wenn ich das höre, du hast ja gesagt, du willst dich nicht mehr mit den Problemen anderer Leute beschäftigen, aber ich glaube, durch deinen Werdegang hast du eigentlich schon so eine Coach-Haltung entwickelt, die einfach herausragend ist. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr spannendes, interessantes und auch bewegendes Thema für Betroffene, aber auch für die, die es umsetzen. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, jetzt das Gespräch mit dir zu führen. Und ja, ich wünsche dir nur alles Gute in deiner freien Zeit.
Vielen Dank, dir auch. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder mit einem anderen Thema.
Würde mich sehr freuen, Thomas. Also bis dahin.
Das war Moment noch, Überleben in der Arbeitswelt. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Und lass gerne Bewertung oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Bis zur nächsten Folge.